Schönen guten Morgen.
Ich freue mich heute, euch alle zu sehen und dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich darf heute nochmal predigen. Vielen Dank an Josef und Maria für die Gelegenheit. Und ist es nicht wunderbar, im Haus des Herrn zu sein, zusammen anzubeten und zu danken? Ich möchte erstmal mit dem Gebet beginnen. Ja? Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du hier bist, dass du jeden Einzelnen von uns kennst und unsere Situation kennst und unsere Umstände. Und ich bitte dich, dass du mich heute benutzt, um dein Wort zu sprechen und dass du durch mich sprichst in die Situation von jedem Einzelnen hinein. Amen. Das Thema, über das ich heute reden möchte, ist die Perspektive, beziehungsweise unsere Perspektive auf unser Leben und unsere Umstände. Dazu erstmal eine Definition von Perspektive. Was heißt das eigentlich? Die Perspektive bezeichnet die räumliche, insbesondere linearen Verhältnissen von Objekten im Raum, also das Abstandsverhältnis von Objekten in Bezug auf den Standort des Betrachters. Okay, das war jetzt ein bisschen kompliziert formuliert, würde ich sagen. Ein bisschen einfacher heißt es so. Näher am Auge befindliche Gegenstände werden auf der Netzhaut größer abgebildet, weiter entfernt befindliche Gegenstände kleiner. Da die messbare Größe der Gegenstände dabei gleich sein kann, spricht man auch bei der Perspektive über die scheinbare Größe von etwas. So, dieses iPhone ist ungefähr 10 cm groß und das kann ich genau ausmessen. Es hat eine feste Größe. Aber von da, wo ihr sitzt, sieht es viel kleiner aus als von meiner Position. Okay? Also die Perspektive entscheidet über die scheinbare Größe. Jetzt ist es klein und auf einmal ist es ganz groß, ohne dass ich die 10 cm geändert habe. Das wusstet ihr alle und versteht ihr, aber es ist wichtig für die Punkte, die noch kommen. Ich habe mal ein paar Zahlen und Statistiken rausgesucht und mitgebracht. In den letzten 100 Jahren hat sich das Leben der Menschheit auf der Welt in vielen messbaren Größen deutlich verbessert. Im Jahr 1920 sind noch ungefähr 30% aller Kinder gestorben, bevor sie 5 Jahre alt geworden sind. Heute sind das nur noch ungefähr 4%, nur noch ein Sechstel. 1920 lebten fast 70% der Menschen unter extremer Armut. Und heute sind es nur noch 9%, auch viel weniger. Dabei haben sie extreme Armut so definiert, dass man lebt und umgerechnet weniger als 2 Euro für den Tag hat zum Leben. Und 1920 konnten etwa 40% der Weltbevölkerung nicht lesen oder schreiben und hatten keinen Zugang zu grundlegender Bildung. Und auch das ist viel besser geworden und heute sind es nur noch 14%. Auf den meisten Gebieten stimmt die Aussage, früher war alles besser, also einfach nicht. Natürlich aus christlicher Sicht ist es so, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Werte und die Moral verfällt. Aber im Allgemeinen und in unseren natürlichen Umständen geht es uns eigentlich besser. Es ist so, dass wir natürlich immer noch Probleme haben und im Einzelfall auch immer noch sehr, sehr schlimme Probleme. Aber im Allgemeinen ist die Situation für die Menschen besser geworden. Und das waren jetzt Zahlen für die ganze Menschheit, nicht nur für Deutschland oder nicht spezifisch für Deutschland, aber auch hier ist das für uns einfacher geworden, sind die Umstände besser geworden. Und trotzdem ist Deutschland eins von den Völkern, oder sind die Deutschen eins von den Völkern, die am meisten meckern und murren. Dafür sind wir auch bekannt. Man könnte jetzt sagen, am Bruttoinlandsprodukt gemessen, insgesamt ist Deutschland das viertreichste Land der Welt. Und wenn man in Deutschland Bürgergeld erhält, Hartz IV, also zu den Deutschen mit dem geringsten Einkommen zählt, ist man trotzdem in den 15% der reichsten Menschen der Welt. In den Top 50% mit Bürgergeld, also wenn man das Einkommen betrachtet. Ja? Und das ist, wenn man sich mit den Leuten vergleicht, die heute leben. Wenn wir in die Geschichte gucken, dann haben wir heute mit Bürgergeld in Deutschland einen höheren Lebensstandard, als das die Könige von vor ein paar hundert Jahren hatten. Okay, ich habe jetzt kein Schloss und einen Haufen Diener, aber ich habe bessere medizinische Versorgung, als es damals für irgendjemanden gab. Wir haben Elektrizität, wir haben Wasser, frisches Wasser aus dem Hahn, wann wir wollen. Wir haben frisches, warmes Wasser, wenn wir das wollen. Und wir können im Supermarkt gehen und uns Essen kaufen, das von der anderen Seite der Erde hierher gebracht wurde, damit wir es essen können. Das konnte früher keiner. Also uns geht's wirklich gut. Und trotzdem sind wir Deutschen oder auch die Menschen überhaupt nicht viel glücklicher als früher. Und es gibt so einen Glücksatlas in Deutschland, der Befragung macht, wie glücklich die Leute in Deutschland sind. Und Berlin ist von 16 Bundesländern der 14. Platz. Nur Saarland und MacPom sind noch unglücklicher als die Berliner. Aber wir sind hier, um das zu ändern, richtig? Und wir wollen den Unterschied machen. So, es gibt trotzdem noch richtige Probleme, auch wenn es uns insgesamt besser geht. Aber warum sind wir nicht glücklicher? Ich glaube, dass es oft so ist, dass wir uns einfach sehr schnell an das Gute, was wir haben, gewöhnen. Und das dann einfach als unser Normal betrachten. Wir nehmen das als gegeben. Und dann wird vielleicht ein bestimmter Aspekt in deinem Leben besser. Dann freust du dich eine kleine Weile. Und dann wird das neue Normal. Und um wieder glücklicher zu sein, brauchen wir wieder mehr, wieder neuer, wieder besser. Und sollten wir dann sogar noch auf den Ursprungszustand zurückkommen und es nochmal schlechter werden, also da, wo wir am Anfang waren, dann sind wir sogar unglücklich. Also so ändert sich das oft in unserem Kopf, wie wir das wahrnehmen. Und ich persönlich erlebe das zurzeit mit dem Homeoffice. Ja? Während der ganzen Pandemie und bis Mitte dieses Jahres konnte ich bei meinem anderen Job von zu Hause arbeiten, die ganze Woche. Und jetzt habe ich einen neuen Job angefangen und der ist toll, ist ein großer Segen. Ich mag meine Arbeit, ist wirklich gut. Aber ich ärgere mich seitdem trotzdem oft, wie viel Zeit ich verliere, weil ich zur Arbeit gehen muss und oft auf dem Rückweg. Das dauert einfach lange. Hätte ich vor ein paar Jahren so einen Job gehabt, ich darf jetzt 2 Tage in der Woche von zu Hause arbeiten und das ist sogar eine Ausnahme. Eigentlich da in der Firma ist die Regel nur 1 Tag. Und also ich darf mehr von zu Hause arbeiten als mein Chef, als sonst irgendjemand in der Abteilung. War ein echter Segen für mich. Und hätte ich so einen Job vor ein paar Jahren bekommen, mit 2 Tage von zu Hause arbeiten, hätte ich mich wirklich gefreut über die Zeit, die ich spare, dadurch, dass ich nicht hin und her fahren muss. Ich hab mehr Zeit für meine Frau, für meine Familie, für mich. Vermutlich hätte ich mich aber auch dann schnell wieder daran gewöhnt und das wäre mein neues Normal gewesen. Und was ich hier aufzeigen möchte, ist, dass es oft gar nicht sehr an unseren Umständen liegt, wie wir eine Situation bewerten, sondern aus unserer Perspektive und wie wir auf die Sache schauen. Und das ist das Gleiche, was ich mit den Statistiken erzählt habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow, ich bin echt gesegnet. Das ist ermutigend, ja. Ich sollte glücklich sein, weil es mir so gut geht. Und das ist gut. Aber an meiner Situation hat sich eigentlich nichts geändert. Ich habe jetzt nicht mehr Geld, als bevor ich das gelesen habe. Ja? Nur meine Perspektive darauf hat sich vielleicht etwas geändert. Und ich möchte jetzt 3 Geschichten erwähnen aus der Bibel, wo die Personen, die in der Geschichte vorkommen, besondere Perspektive auf ihre Umstände hatten und wie das die Geschichte beeinflusst hat. Und dann möchte ich zuerst über Josua und Kaleb reden, die als Kundschafter ins verheißene Land gezogen sind. Dazu ein bisschen Kontext, die Geschichte steht in 4. Mose 13, wenn ihr das nachlesen wollt. Ich fasse das mal zusammen. Ja? Also das Volk Israel ist aus Ägypten geflohen und ist auf dem Weg ins verheißene Land und zieht durch die Wüste. Und Gott spricht zu Mose und sagt, schick Kundschafter voraus ins verheißene Land, die sollen sich das vorher angucken. 12 Mann aus jedem Stamm von Israel ein. Und das macht Mose und die Männer ziehen los und erkunden für 40 Tage das Land und kommen dann wieder. Und sie bringen riesige Früchte mit und berichten, dass das Land, wie es versprochen wurde, dass da Milch und Honig fließen, dass es da alles gibt, was sie brauchen, dass es ein sehr fruchtbares Land ist. Und 10 von den Kundschaftern, die zurückkommen, berichten, dass das Land aber voll ist mit anderen Völkern. Die haben da große befestigte Städte gebaut und die sind größer und kräftiger als die Israeliten. Wenn sie die einnehmen wollen würden, dann wäre das, als wenn es sagt, dass sie so klein sind wie Heuschrecken im Gegensatz zu den Völkern, die da wohnen, dass sie keine Chance hätten. Und die sind aus Ägypten geflohen, die waren da Sklaven und kommen dahin und man kann vielleicht sich in die Kundschaft da hineinversetzen und die haben schon viel durch und dann kommen die da an in das versprochene Land oder sehen das und dann sowas. Warum ist das noch so schwierig? Und das Volk hört das und sie fangen an zu meckern und zu murren. Und das haben die oft gemacht. Und es geht so weit, dass sie sagen, sie wären lieber in Ägypten geblieben, wo sie Sklaven waren, als jetzt da zu sein und vor diesem großen Problem zu stehen. So groß war das Problem für sie. Aber die anderen beiden Kundschafter, Josa und Kaleb, berichten etwas anderes. Und dazu lese ich aus 4. Mose 14, 7 bis 9. Da sagen Josa und Kaleb: Das Land, das wir erkundet haben, ist wirklich sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lehnt euch nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten. Der Herr ist auf unserer Seite. Alle 12 Kundschafter haben das gleiche Land erkundet. Die haben alle die gleichen Dinge gesehen und das gleiche Problem gesehen. Und alle 12 hatten auch vorher schon Gottes Wirken erlebt. Die Plagen in Ägypten, wie Gott durch Mose das Meer geteilt hat, wie die Feuersäule hergezogen ist, die haben alle Wunder erlebt. Aber die 10 haben auf das Problem geguckt und die 2 nicht. Und ich behaupte, das geht uns auch öfter so. Also vielleicht haben wir jetzt nicht gesehen, wie Gott das in den Ozean teilt, aber viele von uns haben Gott schon mal erlebt in ihrem Leben. Vielleicht hast du für eine Arbeit gebetet und eine bekommen. Vielleicht warst du krank, hast gebetet, bist gesund geworden. Oder vielleicht hat deine Bekehrung dein Leben so verändert, dass du weißt, dass du das aus eigener Kraft, ohne Gottes Wirken, nicht gekonnt hättest, dass das nicht möglich gewesen wäre. Und so haben viele von uns Gott erlebt. Und trotzdem ist es so, dass oft, wenn wir ein Problem sehen, gucken wir auf das Problem und auf unsere Kraft im Natürlichen und wie wir das lösen konnten oder nicht lösen konnten. Und deswegen wird es ein Problem. Josa und Kaleb haben sich stattdessen auf Gott konzentriert. Sie haben das gleiche Problem wie die anderen Kundschafter gesehen, aber die Situation aus einer anderen Perspektive betrachtet. Statt darauf zu sehen, wie groß das Problem ist, haben sie darauf gesehen, wie groß ihr Gott ist. Eine weitere Geschichte, die ich besonders gerne erzähle und über die ich hier reden möchte, ist die Geschichte von David und Goliath. Ich bin vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil ich David heiße, aber es ist eine gute Geschichte, pass auf. Ich werde den größten Teil nacherzählen, aber auch wieder ein paar Stellen lesen. David war ein Schafhirte aus dem Volk Israel und eines Tages schickte ihn sein Vater zu drei von seinen Brüdern, die in der israelischen Armee gedient haben. Und er sollte da hingehen und gucken, wie es seinen Brüdern geht und ihm was zu essen mitbringen. Israel war im Krieg mit den Philistern. Und die Armee von Israel stand auf einer Seite von dem Tal und die Armee von den Philistern auf einer anderen. Also die waren auf dem Berg hängen und da war so ein Tal dazwischen. Und als David da ankommt in dem Heerlager, haben sich beide Armeen schon zum Kampf aufgestellt. Also sie waren schon bereit, um loszukämpfen. Und dann tritt aus den Reihen der Philister ein 3 Meter großer Riese namens Goliath raus und fängt an, das Volk von Israel zu beleidigen und zu verspotten. Und er fordert einen Zweikampf, einer von den Israeliten gegen ihn, um die ganze Schlacht zu entscheiden. Und dazu lese ich jetzt einen Teil von der Geschichte aus 1. Samuel 17, 24 bis 26. Kaum hatten die Israeliten Goliath erblickt, packte sie die Angst und sie ergriffen die Flucht. Hast du gesehen? Dort kommt er wieder, riefen sie einander zu. Hör nur, wie er uns wieder verspottet. Der König hat eine hohe Belohnung ausgesetzt für der diesen Kerl umbringt. Ja, er will ihm sogar seine Tochter zur Frau geben. Dazu soll seine ganze Familie sofort von den Steuern befreit werden. David fragte einige Soldaten in seiner Nähe, welche Belohnung soll der Mann erhalten, der diesen Philister erschlägt und die Schande von unserem Volk abwendet? Wir können doch nicht dulden, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig macht. David sieht die gleichen Umstände wie die Soldaten im israelischen Heer, aber aus einer ganz anderen Perspektive. Er fragt auch weiter in der Geschichte mehrmals nach der Sache und redet anders über die Situation. Während alle um ihn herum Angst vor dem Riesen haben und negativ sind und auf das große Problem sind, bewertet er die Situation anders und redet und reagiert anders. Und weil er anders geredet hat, hat sich das rumgesprochen und der König hat davon gehört, wie David redet und hat ihn holen lassen. Dann lese ich aus 1. Samuel 17, 32 bis 33, da redet dann David mit Saul oder Saul mit David. Mein König, sagte David zu Saul, von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Das ist unmöglich, antwortete Saul. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind. Er aber ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Der König selbst sagt David ins Gesicht, es ist unmöglich, was du machen willst. Aber David lässt sich nicht beirren. Er erzählt dem König, wie er mit Gottes Hilfe Bären und Löwen erschlagen hat und von denen gerettet wurde. Und der muss ziemlich überzeugend gewesen sein, weil der König ändert seine Perspektive und sagt, okay, du darfst in die Schlacht ziehen. Und da stand viel auf dem Spiel. Und David zieht mit Stock und Steinschleuder Goliath entgegen und Goliath fängt wieder an, ihn zu verspotten und zu beleidigen. In 1. Samuel 17,45: Doch David rief zurück, du Goliath trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Und Vers 47, und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. David entschließt sich, gegen Goliath zu kämpfen und ist sicher, dass er gewinnt. Aber nicht aus eigener Kraft, nicht mit Schwert und Speer, sondern mit Gottes Hilfe und wegen Gottes Kraft. Und David besiegt Goliath. Das verändert die ganze Situation. Und die Israeliten, die eben noch alle vor Angst geflohen sind, jagen den jetzt verängstigten Philistern hinterher. Eine Person, die inmitten voller Negativität und Leuten, die ihr sagen, dass es unmöglich ist, was sie wollen, eine andere Perspektive hat und anders reagiert, verändert die Situation und schließlich die Perspektive von allen um ihn herum. Ziemlich cooler Typ, dieser David, ne? Fanden meine Eltern auch. Statt auf die Größe dieses Riesen Goliaths zu schauen, hat David auf die Größe von Gott geschaut. Jetzt habe ich noch ein drittes Beispiel, was ich erwähnen möchte. Aus Apostelgeschichte 16, Paulus und Silas. Paulus und Silas wurden geschlagen, misshandelt, verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Und warum? Weil sie von Jesus gepredigt haben. Weil sie genau das gemacht haben, was sie machen sollten. Sie haben ihre Aufgabe gemacht. Und dafür wurden sie mit Stöcken verprügelt und landen im Gefängnis. Und nicht so ein Gefängnis wie hier in Deutschland, in Berlin, vielleicht so mit Bett und Fernseher. Das waren andere Zeiten, das war ein anderer Standard. Denen ging es wirklich schlecht. Die waren in einer wirklich schrecklichen Situation. Und obwohl sie alles richtig gemacht haben. Also wenn ich eine Aufgabe von Gott bekomme und ich mache alles, wie ich soll, und dann komme ich in so eine Situation, ich glaube, ich würde mich ungerecht behandelt fühlen. Und ich würde mich vermutlich beschweren. Und Gott, wie kann das sein? Warum machst du sowas? Warum lässt du sowas passieren? Ich habe doch gemacht, was du gesagt hast. Aber wisst ihr, was Paulus und Silas gemacht haben? Die haben angefangen, Lobpreis zu machen. Die haben gesungen, die haben den Herrn gedankt. Das nenne ich mal eine andere Perspektive auf eine Situation haben. Und was passiert dann? Die Umstände ändern sich. Die Erde bebt und ihre Fesseln und die Gefängnismauern zerbrechen. Und die hatten ein wirklich großes Problem, aber haben trotzdem mit Dankbarkeit auf den Herrn geschaut. Und das hat ihre Situation geändert. Es waren jetzt drei Geschichten und, wie ich finde, drei besondere Perspektiven. Was können wir daraus lernen oder was möchte ich uns mitgeben? Wie groß dein Problem ist, hängt nicht nur von dem Problem ab, sondern von dir und von deiner Perspektive auf das Problem. Schaue ich auf Gott oder schaue ich auf das Problem? Ich glaube, oft ist es so, dass wenn wir ein Problem haben, wir das auch noch größer machen, als es ist. Wir denken die ganze Zeit über das Problem nach, wir erzählen unserer Familie und unseren Freunden darüber, unserem Hund, unserer Katze. Wir meditieren über unser Problem, wir beschäftigen uns damit und machen es ganz groß. Und ich sage nicht, du sollst nicht mit deinem Problem über niemanden reden und das in dich reinfressen oder mit niemandem darüber reden. Aber in Sprüche heißt es sogar, wie gut es ist, gute Ratgeber zu haben. Ja? Aber es geht um die Motivation, warum wir das machen. Und wie wir über unser Problem reden oder wie wir über unsere Situation reden, ist entscheidend. Unsere Worte haben Kraft und worauf wir uns fokussieren, das hat einen enormen Einfluss auf unser Leben. Wenn wir ganz nah an unser Problem gehen, dann kann es riesengroß erscheinen, egal wie klein es eigentlich ist. Das Gute ist, das funktioniert auch mit Gott und Gottes Wort. In Psalm 1, 1 bis 2 heißt es: Glücklich ist, wer nicht dem Rat der Gottlosen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über das Heilige herziehen. Sondern wer ist glücklich? Wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Und in Jakobus heißt es: Naht euch Gott, dann wird er sich euch nahen. Wenn wir uns Gott nahen, dann wird er für uns größer. Das war das mit der Perspektive. Wenn Gott für uns größer wird, werden unsere Probleme kleiner. Und manchmal ist es schwer, nicht auf das Problem zu sehen. Ich kenne das. Aber unser Gott ist größer als alle Umstände und größer als alle Probleme. Wenn wir uns dem Herrn nahen, ändern wir also unsere Perspektive. Und eine Veränderung deiner Perspektive wird zu Dankbarkeit führen. Beziehungsweise Dankbarkeit wird deine Perspektive ändern. Wenn du das nächste Mal ein Problem hast, dann meditiere nicht über dein Problem, sondern danke dem Herrn für all das Gute, was du hast und was er für dich getan hat. Wenn dein Problem ist, dass deine Wohnung zu klein ist, dann danke dem Herrn für die Wohnung, die du hast. Und statt dass ich mich über meinen Weg ins Büro ärgere, sollte ich Gott dankbar sein, dass ich 2 Tage zu Hause bleiben darf. Und ich sollte dankbar sein, dass ich überhaupt einen Job habe und so einen guten. Und wir haben alle viele Dinge, über die wir dankbar sein können. Und wir sollen dankbar sein. In Kolosser 3, Vers 17 steht: Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus und danket Gott und dem Vater durch ihn. Und in Thessalonicher 5, 18: Dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Wir können das. Jetzt habe ich am Anfang diese Statistiken erwähnt, ja? Wie gut es uns geht im Vergleich zu anderen Leuten und anderen Ländern. Und das kann uns helfen, unsere Perspektive etwas zu ändern. Aber wir sollten unsere Dankbarkeit nicht abhängig davon machen, wie es anderen Leuten geht. Wenn es dir gut geht, solltest du deswegen dankbar sein können. Wenn es jetzt plötzlich den Leuten um dich herum schlechter geht und du deswegen im Vergleich dir besser geht, solltest du nicht glücklicher sein oder dankbarer. Und genauso, wenn es den Leuten um dich herum plötzlich besser geht, solltest du nicht unglücklich oder undankbar sein. Du bist immer noch in der gleichen Situation. Du hast immer noch Grund, dankbar zu sein. Und ich glaube, wir haben alle viele Gründe, dankbar zu sein. Und manchmal sollten wir mehr darüber nachdenken. Eine Perspektive der Dankbarkeit wird dazu führen, dass du auf deine Umstände anders reagierst. Und das wird dein Leben verändern. Und das wird schließlich auch deine Umstände ändern. Das nächste Mal, wenn du ein Problem hast und nicht weiter weißt, dann denk darüber nach, wie groß und mächtig dein Gott ist und nicht wie groß dein Problem ist. Denk darüber nach, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Denk darüber nach, dass du nicht alleine bist, sondern dass du Jesus hast. Lies deine Bibel, bete, nähere dich dem Herrn und lass ihn für dich größer werden. Dank ihm für all die guten Dinge, die du hast und die er für dich getan hat. Dann wird sich auch deine Situation ändern. Und wenn wir anders auf unser Leben reagieren, dann fällt das in so einer unglücklichen und undankbaren Gesellschaft wie unsere auch auf. Und es ist ein Zeugnis für die Menschen um uns herum. Und dein Lebenszeugnis, dein Zeugnis, könnte für manche Leute der einzige Zugang zu Jesus sein, den sie haben. Also lasst uns einen Unterschied machen. Lasst uns dankbar sein. Lasst uns anders auf die Umstände schauen. Lasst uns dankbar sein, auch wenn wir uns nicht danach fühlen. Und wenn unsere Umstände wirklich schrecklich sind, wie bei Paulus und Silas. Lasst uns anders reagieren und reden, auch wenn alle um uns herum negativ sind und sagen, dass es unmöglich ist, was wir sagen. So wie David. Und lasst uns statt auf das Problem und unsere eigene Kraft zu gucken, auf Gott und seine Kraft gucken, so wie Josua und Kaleb. Amen.